Herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Naked Truth of Startups, euer Podcast für den Blick hinter die Kulissen von Startups. Ich bin's wieder, euer Host, der Alex, und wie ihr wisst das schon, ich bin Geschäftsführer vom Excite Lab in Dresden. Wir gehören zur Startup-Gruppe rund um Spin Lab. Das heißt, wir machen seit vielen, vielen Jahren, mittlerweile seit 10 Jahren, Startup-Betreuung, Coaching, helfen denen zu wachsen. Ich mache das selber auch schon seit vielen, vielen Jahren, und der Podcast, heute Folge, schlagt mich tot, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Und ich freue mich sehr, einen Gast dabei zu haben heute, Michael von Level Build, der mit seinem Startup in der aktuellen Klasse vom SpinLab ist und vorher aber schon eine Menge andere Sachen gemacht hat. Von daher bin ich echt gespannt auf die Folge heute. Da, ich glaube, können wir alle viel lernen. Von daher erstmal ein ganz liebes Hallo, Michael.
Hey, vielen Dank, schön dabei zu sein.
Das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wir sitzen heute auch tatsächlich mittendrin im SpinLab, haben uns so eine Telefonbox hier genommen. Also falls ihr Hintergrundgeräusche von arbeitenden Menschen hört, das sind die Startups. Wenn ein Hund bellt, dann gehört das natürlich in die Startup-Bubble dazu. Da ist ja auch Hunde mit rumlaufen. Genau, in Leipzig heute. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf die Nummer mit dir heute, Michael. Von daher, bevor wir reinstarten, sag doch mal 2 Sätze zu dir und dann vielleicht noch 2 Sätze noch zu Level Build.
Ja, sehr gerne. Ich versuche in 2 Sätzen zu machen.
Ich weiß.
Immer der schwierigste Teil, ja. Ne? Aber mit den Worten eines Kunden, wer es nicht einfach erklären kann, hat sich verstanden. Deshalb jetzt der Versuch. Ja? Jetzt Michael, Level Build CEO und vorher immer Unternehmer. Angefangen bei dem Unternehmen meines Vaters, mitgearbeitet, mit im Schlafzimmer Rechner zusammengeschraubt, danach mit meinem Bruder die erste Firma zum Thema Dokumentenmanagement gegründet, dann Mut gehabt, eine eigene Firma zu machen für mobile Lösungen im Bau, dann wie die Jungfrau zum Kinde TechDAX-Vorstand geworden, weil wir kooperiert haben mit der REB Software und dann auch die Firma auch komplett an die REB verkauft haben. Ja. Und nachdem ich dann entschieden habe, nicht mehr bei REB sein zu wollen, die wurden verkauft an die Schneider Electric, tolle Firma, aber Konzern ist nicht mein Ding, dann überlegt, was mache ich jetzt? Mach nie wieder was mit Bau, mach keine eigene Firma, was ist passiert? Ich habe eine eigene Firma und wir machen Lösungen für den Bau.
Ja, und sauber.
Das macht Levelbuild. Wir stopfen die Lücken in den Bauprozessen, um ein kompletten Datenprozess hinzubekommen, weil das Schlimmste ist, Daten, die verloren gehen. Ja. Und wir wissen alle, Bauen ist teuer, aufwendig und lang. Und wir versuchen mit Digitalisierung das Bauen einfach wieder etwas günstiger zu machen, sodass sich jeder sein Haus leisten kann.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ziel, weil ich meine, es beschäftigt ja alle und jeder hat es wahrscheinlich, jeder, der noch ein bisschen Nachrichten liest, weiß, wie die Situation ist. Und wir in Leipzig hier, eine Stadt, die wächst. Man merkt das auch an den Mietpreisen. Es wird nicht günstiger, in Leipzig zu wohnen. Und das hat ja auch damit zu tun, was sind einfach die Baukosten. Und jeder, der in den letzten Jahren mal irgendwas mit Bau zu tun hatte, weiß das. Die Kosten gehen irgendwie durch die Decke vom Material, über die Stunden, über alles mögliche, Dokumentation etc. Von daher seid ihr quasi auch ein bisschen Goldgräber, weil ich meine, Daten sind digitales Gold, sagt man immer so schön.
Definitiv, definitiv. Und gerade ganz viel wert, um Kosten zu sparen.
Ja. Aber vielleicht lass uns da gleich mal einsteigen, damit die Leute es ein bisschen besser verstehen. Wo liegt da sozusagen der Hebel, den ihr habt? Also, weil ich für meinen Teil denke immer, nachdem du mir erzählt hast, was ihr da macht, sage ich immer, ja, hätte man vorher drauf kommen können. Aber ich denke ja immer, ja, die Leute haben doch eigentlich alle Daten. Muss doch irgendwie da sein.
Das ist so. Und Bauen hat eine große Herausforderung. Es ist halt immer wieder ein Prototyp. Es ist keine Industrie, die wiederholbar ist. Auch selbst wenn das Haus an 2 verschiedenen Orten steht, ja, ist damit schon wieder ein anderes Haus. Ja. Und die Herausforderung ist, und vieles ist natürlich durch unsere Bürokratie gemacht, sehr viel Dokumentation, sehr viele Regeln, sehr viele Auflagen, hohe Baustandards. Und technologisch gibt es seit Jahren Bausoftware, also alles nichts Neues. Ja. Aber die Bausoftware beschäftigt sich sehr viel mit den Kalkulationsprozessen, Angebotsprozessen und so weiter. Und dann gibt es ganz, ganz viele tolle Startups, tolle Menschen, die Ideen hatten, um Probleme zu lösen. Aber die lösen halt immer nur eine Insel, einen kleinen Teil. Das heißt, am Ende entsteht ein monolithisches ERP-System, dazu dann ganz, ganz viele kleine Apps und Menschen, die total überfordert sind und mehrere Wahrheiten haben. Und was wir machen ist, wir lassen die Kernanwendung stehen, verbinden die Daten, nehmen die in unsere Plattform und versuchen so viele Tools wie möglich dabei abzulösen, bei uns zu integrieren. Das heißt, am Ende haben Kunden nicht mehr 40 Lösungen, sondern vielleicht noch 5 bis 10. Und schon das ist ein Fortschritt, spart Geld, spart Zeit und vor allem spart die Nerven der Leute.
Ja, das glaube ich sofort. Ich meine, ich glaube, da kann auch jeder, der in der Firma arbeitet, irgendwie relaten dazu und sagen, ey, ich habe ein Tool für das, ein Tool für das, ein Tool für das, ein Tool für das. Da bin ich auch gespannt, was in Zukunft kommt, weil ich meine, wir haben es jetzt im Vorgespräch gerade schon kurz nochmal gehabt, KI, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe ja noch im Kopf so die Vision, dass irgendwann du hast ein Handy und es sind eigentlich keine Apps mehr drauf und du sagst nur noch, was du brauchst und dann wird es halt einfach entweder schnell gebaut oder es ist im Betriebssystem integriert und fertig.
Das erwarten, glaube ich, die Menschen, dass genau das passiert. Ja. Klar, was macht eine Oberfläche in Zukunft? Sehr, sehr spannende Diskussion.
Ja. Okay, jetzt hast du ja schon ein bisschen von deinem Lebenslauf erzählt und es ist nicht dein erstes Unternehmen und eigentlich hast du ja den ganzen Zirkel auch schon mal durchgelaufen. Deswegen meine allererste Frage, die mir in den Sinn kam, ist, was ist die Sache, die du heute, die das erste einfällt, die du anders machst, jetzt mit Levelbuild, als was du vorher gemacht hast?
Ja, es sind so zwei, drei Themen. Nummer eins ist das Thema Fokus. Was ich für mich gelernt habe, wir sind ja alle neugierig, haben alle viele ganz tolle Ideen, aber eine Idee ist nur was wert, wenn sie auch umgesetzt wird.
Ja.
Und natürlich ist immer, jedes Unternehmen hat die Phase, wo man probiert, was gut ist, aber muss sich dann auf die Dinge konzentrieren und die fertig machen, die funktionieren.
Ja.
Das ist der allererste Punkt, wo wir drauf achten. Und ja, es juckt mich immer wieder, neue Dinge anzufangen, weil wir können noch ganz viele andere Probleme lösen, aber wir können nicht alles auf einmal lösen.
Ja.
Und das ist das allererste, den Ratschlag, den ich jedem geben kann, nachdem man mal schaut, was geht, auch mal etwas fertig zu machen. Weil am Ende sind halt die besten Ideen die auch Wahrheit geworden sind.
Ja.
Und das Zweite, das ist natürlich der Punkt, wir haben andere Startvoraussetzungen. Das Netzwerk ist besser und ich kenne viele Leute, wir haben viel Erfahrung in dem Markt. Und das ist eine Lehre, die für mich sehr, sehr wichtig ist, dass viele Dinge, die man in der Vergangenheit gemacht hat, wo man auch mal jemand anders gewinnen lassen hat, das gegenseitig gewinnen lassen, gemeinsame Ziele zu erreichen, das hilft jetzt bei Levelbuild, bei Kunden natürlich uns vertrauen.
Ja.
Und wissen, dass sie das nicht immer auf den letzten Euro ausgelegt haben. Und
okay.
Das muss, glaube ich, jeder lernen. Das ist ja immer auch wieder, ich zitiere gerne unsere Kunden, Gier frisst Hirn.
Ja,
und das ist sehr, sehr wahr.
Ja.
Und manchmal ist es einfach besser, den Schritt zurückzumachen und den Schuhen des Kunden mal zu laufen und sagen, hey, lasst uns beide gewinnen.
Es ist wahrscheinlich ein Unterschied zwischen Taktik und Strategie, ne? Also so kurzfristige Entscheidung versus, okay, was ist der langfristige Benefit vielleicht?
Das ist so. Und je nachdem, wie groß der Druck ist,
dem
ist die Frage, gibt man den nach oder nicht? Weil langfristig sind natürlich Kunden, die besseren Kunden, die einen immer begleiten.
Aber das ist ein guter Punkt. Wie gehst du denn damit um? Weil ich glaube, das ist ja das, was wirklich viele Startups und sehen. Da kommt der Kunde, möchte noch ein Feature haben und es ist aktuell der beste Kunde, den man hat. Aber man hat im Hinterkopf eigentlich, baue ich hier ein Feature nur für einen, was ich danach nicht mehr verwenden kann. Wie kriegt man vielleicht eine gute Entscheidung hin? Also auf welcher Basis trifft man die Entscheidung? Was wirst du da empfehlen oder kannst du vielleicht erzählen aus deiner Historie?
Also natürlich deutlich mehr Bauch als Kopf. Das ist halt häufig in dem Unternehmertum so. Aber wir haben in der Levelbuild einen sehr, sehr tollen Weg gefunden. Also wir sind eine AG, wir haben einen Aufsichtsrat. Wir haben am Nebenaufsichtsrat ein Organ, das heißt Produktbeirat. Und das ist ein echtes Organ der Gesellschaft. Dort sind unsere Top-Kunden vertreten und dürfen auch nur vertreten sein, wenn sie Top-Kunden sind. Und die wählen auch zum Beispiel einen Aufsichtsrat. Das heißt, die sind sehr tief verwurzelt.
Okay.
Und in dem Produktbeirat sind für die Strategie mitverantwortlich. Und das führt dazu, dass nicht einer den Ton angibt. Und häufig bremsen sie sich selbst ein, sagen, das ist Schwachsinn, das brauchst du nicht, das kann man ganz anders machen, leider viel zu viel. Und das ist sehr, sehr toll. Man muss sich nur natürlich dran gewöhnen, wenn man Leute einbindet, dann muss man auch zuhören.
Ja.
Und dann muss man denen auch die Möglichkeit geben, auch was zu entscheiden. Weil viele Produktbeiräte oder Advisory Boards sind ja eher Marketingveranstaltungen.
Ja.
Das funktioniert nur dann, wenn die Leute auch was zu sagen haben. Und deshalb lassen wir die einen Aufsichtsrat wählen.
Spannend. Das kommt auf jeden Fall nicht so oft vor. Aber wie hast du das gemacht am Anfang mit den ersten Kunden? Weil für viele Kunden wäre es ja auch ungewöhnlich. Also auch
super ungewöhnlich. Also als wir Levelbuild die Überlegungen hatten zu Levelbuild, hatten wir natürlich ein paar Kunden diskutiert und haben gesagt, unser Ziel ist, alle sagen kundenzentriert, am Ende es aufzuschreiben, das eine, es zu tun, das andere.
Ja.
Wir haben das diskutiert, haben dann gesagt, hey, wir wollen das vorgeben, haben dann gesagt, hey, wer kann damit rein, was sind die Voraussetzungen? Und das Spannende ist, die Kunden haben sich faktisch fast drum gerissen. Weil wir haben zum Beispiel auch bei jedem unserer Module, bei jedem unserer Funktionen gibt es immer einen Paten. Das heißt, der Produktbeirat sagt, wer ist der Pate? Und der Pate ist zu unserem Product Owner gleichberechtigt.
Okay.
Und das hat zwei Vorteile. Also einen für uns. Wir haben das Wissen drin und jemand, der auch arbeitet, ohne dass er bei unserer Payroll steht. und das Zweite natürlich für den Kunden, dass er auch wirklich die Lösung bekommt, die der Markt braucht.
Ja.
Und das Hauptproblem bei dieser Variante ist zu sagen, ich habe gesagt, die der Markt braucht und nicht der Kunde braucht. Und das muss der Kunde natürlich auch verstehen. Und eins der allerersten, auf die wir uns gemeinsam geeinigt haben, ist, wir bauen eine Lösung, die zuerst auf den Markt passt und erst dann individualisiert wird auf die Kunden. Weil wenn man das andersrum macht, hat man genau das, was du beschrieben hast, viele tolle Features,
ja,
die keiner braucht.
Ja. Oder man braucht dann SAP-Goldberater später, die eigentlich Standardlösung, die so verfriemelt ist, dass man nur noch mit einem Berater, den man teuer bezahlt. Ja.
Genau.
Ja, es ist in anderen Branchen, glaube ich, ist das auch so. Also ich kenne das aus der Energiebranche, aus meiner Vergangenheit. Das ist genau das Gleiche. Da wurde halt ganz viel immer wieder Individualsoftware, eigentlich als Standardsoftware verkauft und dann ist Individualsoftware und dann stehst du da. Ja.
Das ist eine Riesenherausforderung, weil natürlich auch Individualitäten, die Wettbewerbsvorteile der Firmen betonen.
Ja.
Und das ist auch notwendig. Wir glauben an Individualität,
ja,
aber Individualität sind halt nicht 80%,
ja,
sondern 20%.
Ja.
Und die Herausforderung, da wird, glaube ich, solange es IT gibt, wird es die geben.
Klar.
Und auch da wird KI wieder Effekte drauf haben, aber es macht immer wieder Spaß. Und und neben dem, das zu vereinbaren, brauchst du dann regelmäßige Treffen. Und ja, die Tage sind manchmal natürlich mit viel Inhalt, aber die Abende sind sehr, sehr toll.
Ja, das glaube ich. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das natürlich viele Kunden einfach abholt, gerade im B2B, weil das auch vielleicht nicht gang und gäbe ist, dass man so tief involviert ist. Aber du sagst natürlich auch, ne, die haben natürlich trotzdem ihre Interessen, die sie einbringen. Das muss man irgendwie gut verhandeln. Und was passiert vielleicht doch mal dann so, wenn ein Kunde abspringt? Das kann ja auch passieren. Ich meine, vielleicht weniger, weil die so tief drinstecken.
Ja. Das haben wir jetzt das Levelbild nicht, das Thema, aber ja, die Gefahr besteht immer, dass seit Änderungen im Unternehmen, manchmal werden die auch aufgekauft oder verändern sich. Dann muss da natürlich der Nächste einspringen. Dafür braucht man gute Kundenbeziehungen. Und ich kann nur sagen, ich glaube, das ist ein Rezept, was in vielen anderen Unternehmen auch funktioniert. Nur man muss es halt machen, weil man dran glaubt und nicht einfach es hinzuschreiben.
Ja, das wäre so der Klassiker, wenn du irgendwann dann ein Buch darüber schreibst, dass die Leute es copy und paste und es nicht funktioniert, weil sie eigentlich nicht dran glauben, sondern nur weil es in irgendeinem Buch steht.
Ja. Das ist genau das. Da gibt es ja ganz viele tolle Ratgeber.
Ja, ich hab, die Hälfte davon habe ich in meinem Bücherregal gesehen.
und davon einen Bruchteil gelesen.
Nee, tatsächlich. Ich bin schon eine Leseratte, gebe ich zu. Aber es ist tatsächlich das Learning, du kannst es nicht einfach kopieren. Ne? Du musst es wirklich irgendwie durchdringen und für dich selber adaptieren und dann sagen, ne, also auch die, die es jetzt hören und sagen, oh, geile Idee, mache ich jetzt morgen, muss man schon einmal drüber nachdenken. Und wenn sie Tipps brauchen, sollen sie sich bei dir melden. Aber
sehr, sehr gerne. Also wir teilen unsere Informationen gern. Das ist für uns halt auch ein wichtiges Thema, weil auch der Produktbeirat ist natürlich dadurch, dass die Kunden miteinander Dinge teilen.
Naja.
Und genauso machen wir das auch, weil wir sagen auch, man wird ja nicht döfer, wenn man sich Meinungen von anderen einholt.
Ja.
Und wenn man Meinungen von anderen haben möchte, muss man auch seine auch teilen.
Ja.
Und ja, wie gesagt, andere mal gewinnen lassen ist ganz, ganz viel wert.
Das können wir schon mal so als Slogan für die Headline für die Folge nehmen. Die anderen gewinnen lassen ist viel wert. Finde ich sehr gut. Dann lass es doch mal, ich habe noch eine Folgefrage dazu, und zwar, wie ist es denn für die Mitarbeiter? Also die Leute, die dann tatsächlich mit dem Kunden arbeiten, die müssen ja auch damit lernen, erstmal umzugehen.
Ja, genau. Die haben super viel Spaß dabei.
Okay.
Wir waren auch schon, also auch in der Vergangenheit haben wir versucht, nah bei den Kunden zu sein. Und man sieht das also in Kleinigkeiten. Ne? Wenn wir haben manchmal in unserer Firmengruppe, dann werden Bilder gepostet, wo einer ein Auto vom Kunden sieht oder direkt ein Selfie mitmacht und dann sagt, hey, dort läuft unsere Software. Und ich glaube, diese Bindung hilft auch den Mitarbeitern.
Ja.
Die große Gefahr ist, die müssen immer noch wissen, für wen sie arbeiten. weil natürlich manchmal sind sie dann mehr auf der Kundenseite als auf unserer Seite.
Ja.
Und man muss natürlich Ausgewogenheit finden. Aber das macht wieder der Kunde, der dann sagt, wir müssen jetzt schon mal gucken, weil am Ende muss jemand das Spiel ja auch bezahlen.
Ja, klar. Irgendwann muss die Rechnung bezahlen.
Genau.
Wie organisiert ihr euch intern? Weil es gibt ja, keine Ahnung, von Scrum oder Agile oder keine Ahnung was. Weil du musst ja schon sehr viele Informationen zusammenfügen, damit du, wie du sagst, am Ende ein Marktprodukt hast.
Ja. Also wir arbeiten Agile jetzt nicht nach allen Scrum-Regeln.
Okay.
als wir Levelbit gegründet haben, vor 3 Jahren, haben wir erstmal unsere komplette Organisation als Matrix gefahren. Das war das Dürfste, was wir jemals machen konnten. Mhm. Also in der Theorie sehr gut.
Naja, in der Theorie.
Wie schafft man
sieht das super aus.
Ja. Wie schafft man Leute ausgelastet und die Auslastung zu verteilen? Ja. Da ist ja wirklich eine Matrix perfekt. Ja. Aber wie zu erwarten war, waren ein paar Leute, haben sich verantwortlich gefühlt, die fühlen sich immer verantwortlich und ein paar andere sind einfach untergegangen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt unsere Unternehmen in Cluster geteilt. Ein Cluster kümmert sich um Baustellenanwendungen, die andere um Finanz und Controlling und die anderen um Personalanwendungen. Mhm. Ja. Hat den großen Vorteil, dass die auch die Sprache der Kunden sprechen. Ja. Die kümmern sich dann selbst um ihre eigene Auslastung. Also ein bisschen Unternehmen im Unternehmen. Ja. Und man kann natürlich tolle Führungskräfte entwickeln, weil die dann auch Verantwortung übernehmen können. Und der Matrix ist halt schwer, wirklich verantwortlich zu sein. Ja. So ein bisschen verantwortlich gibt's halt nicht.
Okay, wie viele Leute seid ihr jetzt?
Wir sind insgesamt 70 Leute.
Ja.
Und davon ist haben wir auch wieder da eine Teilung. Wir haben Softwareentwickler, die bauen unsere Plattform. Ja. Wir bauen eine eigene No-Code-Plattform, weil wir glauben dran, dass man beim Kunden nicht programmieren sollte, sondern alles grafisch zusammenschieben soll. Und das macht dann der zweite Teil der Firma, unsere Kundenteams. Ja. Die bauen darauf die Module, die machen darauf die Individualisierungen. Und damit hat man einfach diese Kommunikation von Kunde über Projektleiter zu Entwickler weg, sondern die Kunden reden direkt mit denen, der es auch tut.
Sehr gut. Okay, das bringt uns natürlich gleich zu der Frage, KI. Erste Frage dazu, das hast du ja im Vorgespräch schon, du gründest ja seit vielen Jahren ein Unternehmen, also was sind das jetzt, 20 Jahre?
Ja, das ist, also ich würde sagen, ja, es gab auch mal Zeiten ganz ohne graue Haare.
Sehr gut, ja, das gehört dazu, also ich finde, grau kann man tragen. Du machst es ja schon sehr lange und wenn man sich überlegt, vor 20 Jahren, wie man da gerade mit in Software und Technik versus wo wir heute stehen mit KI. Was ist so für dich der größte Unterschied jetzt beim Bauen von Levelbuild mal tatsächlich auf das Thema AI bezogen? Also
ja, ich sag mal, der allergrößte Unterschied ist die Erwartung der Kunden, die sich verändert hat. Jetzt mal ohne AI, sondern das spielt da auch eine Rolle, aber zu sagen, früher haben die Kunden eher irgendwie eine funktionale Lösung erwartet, dass irgendwie das man soll machen, was es tut. Ja. Heute erwarten sie auch eine Lösung, die Spaß macht.
Okay.
Also nicht nur funktionieren, sondern einfach auch ein bisschen mehr.
Ja.
So, das ist so ein ganz, ganz großer Wandel, weil das ändert natürlich ganz viel, wie man arbeitet.
Ja.
Und das Thema AI, das ist auch ein super spannendes Thema. Und man merkt halt, jeder redet drüber. So keiner weiß so richtig, was damit anzufangen.
Ja.
Das so geht es natürlich unseren Kunden, so geht es auch unseren Mitarbeitern, weil für uns spielt ja AI an mehreren Punkten eine Rolle.
Ja.
Nummer 1 in der Softwareentwicklung. So, hier ist AI heute ein guter Assistent für uns, der uns hilft, unsere Plattform zu bauen, wobei auch nur ein Assistent. Man merkt halt auch, die guten Entwickler sind damit deutlich schneller, weil sie den Code verstehen. Junior-Entwickler haben echt Probleme zu verstehen, was rausgekommen ist. Und das ist auch eine echte Gefahr. Weil es muss ja irgendwie pflegbar sein. Wir bauen halt nicht kleine Tools, sondern wir bauen halt eine große Toolbox, die Kunden auch mit mehreren tausend Nutzern mittlerweile auch hat.
Und wahrscheinlich auch irgendwie Zertifizierung
überstehen muss. Zertifizierung, Sicherheit, Cybersecurity, ein Riesenthema, was das Thema angeht. Und dann kommt der zweite Teil natürlich, dass die Kunden, auch die erwarten ja, dass KI zaubert und deren Probleme löst.
Ja, klar.
Und auf der anderen Seite gilt dasselbe Thema. Wenn man seine Daten im Griff hat, kann KI auch was machen, weil KI ist nur schlau, wenn sie Daten kennt. Und das ist der zweite Teil. Der dritte ist natürlich, die Kundenanpassungen durchzukriegen. Weil wir haben, sagen, No-Code heißt ohne Programmieren, heißt Regelwerk, heißt trotzdem, wenn das, mach das und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich super gut, wo eine KI vorarbeiten kann.
Ja.
Wenn jemand das beschreiben kann. Das Hauptproblem, warum ich glaube, dass KI-Entwicklung, sagen wir mal, schon nicht ganz einfach ist, es kann ja keiner beschreiben, was er haben möchte. Er kann es erst beschreiben, wenn er es sieht.
Ja.
Und deshalb ist die Mischung aus, mit KI generiert man No-Code-Bausteine, die man sich dann angucken kann und schnell hin und her schieben kann oder schnell anpassen kann, glaube ich, der deutlich schlauere Weg, als immer nur Code zu produzieren, wo man dann mehr Zeit braucht, den zu verstehen, zu zertifizieren, zu verändern. Aber da werden wir sehen, auch da wird natürlich die Welt vorangehen. Heute hat es einen Einfluss, weniger als man glaubt irgendwie. Und trotzdem ist es, wer heute nicht die Schritte macht, wird morgen sehr große Probleme haben.
Ja, Ja, das, also ich glaube, da sind sich alle einig, aber ich glaube, es ist wirklich genauso, wie du beschreibst. Ne? Jeder redet darüber, alle haben es irgendwie gesehen, aber es ist doch keiner weiß so richtig, wie. Das ist wirklich, und ich glaube auch tatsächlich, warum es an einer anderen Stelle auch so ist, die Leute verstehen es nicht, weil, also selbst Leute, die sich damit beschäftigen, manchmal davor sitzen, denken, okay, how the fuck? Wie kann das jetzt sein? Und die Geschwindigkeit und alle werden überrannt mit den Änderungen. Ja. Das muss ich alles erstmal irgendwie eingrooven, dass man dann wirklich von einem Toolset sprechen kann und nicht, du fühlst dich heute, hast dir eins angeeignet und morgen ist es schon wieder outdated, weil irgendwas andere eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Das funktioniert gerade im Enterprise ja überhaupt nicht.
Genau, und das ist auch die Herausforderung, das aktuell zu halten, sich selbst aktuell zu halten. Ja. Und wir haben gelernt, dass natürlich die einfachen Anwendungen die deutlich besseren sind, also gerade auf der Kundenseite. Ja. Also man redet ja immer über tolle Agenten und die alles Tolles machen und dann überlegt man, wie soll das überhaupt machen. Ja. Und wir haben so die Dinge zu sagen, wie kann man überhaupt businesstauglich das tun, was man heute alle tun, fast jeder benutzt Gemini oder ChatGPT oder ähnliche Lösungen. Ja. Wie kann man das mit Kunden, mit Kundenstrich eigenen Unternehmensdaten machen, ohne dass die gefährdet sind? Wie kriegt man es hin, dass die Leute das auch verstehen, was sie ja eigentlich tun? Und eine Herausforderung ist die Wahrnehmung, weil KI ist ja nicht 0 und 1 wie alles andere in der IT. KI ist halt irgendeine Wahrscheinlichkeit dazwischen.
Ja.
Und Leute erwarten von Software, dass sie entweder geht oder nicht geht.
Ja.
Und KI ist halt irgendwo dazwischen.
Ja, ja, das glaube ich. Wie ist es intern für dich? Die Frage schießt mir jetzt so in den Kopf, weil das natürlich auch immer wieder ein Thema ist. Das ist ja die Mitarbeiterführung. Du hast das gerade schon beschrieben gehabt. Es gibt irgendwie das Thema, ihr macht jetzt Cluster, Mitarbeiterentwicklung. Wie hat sich das denn über die letzten 20 Jahre auch bei dir geändert? Wenn es um Führung geht, auch im Kontext jetzt, weiß ich, nutzt du schon KI dafür oder in irgendeine Form oder ist?
Also für Führung, klar, ich nutze KI ganz viel, um mir Daten, Informationen aufzubereiten. Also wie so ein toller Assistent und was man früher über den Zaun geworfen hat und sagen, mach mal, dann kam halt jemand mit einem Ergebnis, hat man angeguckt und sagt, KI bringt manchmal das schlechte Ergebnis schneller, aber dann kann man halt seine Frage präzisieren und dafür ist KI super. Also man lernt halt natürlich viel präziser seine Fragen zu geben. Das ist eine, was ist Führung und sonst. Die größte Änderung bei mir war natürlich, ist dieser Wandel von, wie viel macht man selbst, wo schaut man rein. Man neigt natürlich, zuerst ist man überall drauf, bei jedem Thema, dann kommt man in die Phase, wo man alles delegiert und eigentlich keine Ahnung mehr vom Geschäft hat. Ja. Und ich glaube, die große Kunst beim Führen ist, dass man viele Dinge weiß, hört im Groben und an den richtigen Stellen im Detail auch mit abtauchen kann, weil das auch Akzeptanz bei sowohl bei Kunden, aber vor allen Dingen auch bei Mitarbeitern erzeugt. Weil wer will schon einen Chef, der Manager ist?
Ja.
Und Konzerne neigen halt zu Managern und Menschen wollen eigentlich keine Manager, die wollen halt Führungskräfte.
Ja. Was ist das, wo du sagst, okay, wenn du das auch wieder vergleichst mit deinen Rollen, die du vorher hattest, jetzt mit als Gründer ist ja dann doch ist nochmal eine andere Verantwortung wieder. Man hat doch alles irgendwie mit eigenen Händen sozusagen aufgebaut. Was ist da der Unterschied vielleicht?
Naja, also das Schwierigste war das Thema Ego. Weil wenn man natürlich TechDAX-Vorstand ist und die REB Software hatte 2700 Mitarbeiter in der ganzen Welt, diesen Schritt muss man erstmal, und ich glaube, da neigen wir Männer ja schon dazu, so ein bisschen diese Ego und zu haben. Das war der erste Punkt, zu sagen, hey, und dann kommt natürlich der Punkt, das zu sehen, wie sich das entwickelt, wie sich auch Menschen entwickeln, wie Menschen auch vertrauen, weil das ist auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Natürlich vertraut man den Gründer viel mehr als einem Vorstand, weil man kennt ihn ja viel näher und viele Dinge gehen halt deutlich schneller, weil ja, wir diskutieren ganz viel und ich höre mir gern Meinungen an, aber am Ende den Weg, den man vorgibt, folgen die Mitarbeiter. Und das ist einfach super toll. Und dann sieht man auch einfach, das ist, glaube ich, die größte Anerkennung, die man bekommen kann. Und wenn man sieht, dass dann Mitarbeiter auch dann sich Dinge in Verantwortung nehmen, Aufgaben nehmen, ohne dass sie jemals gefragt wurden dafür. Das sind einfach diese Beobachtungen, die dafür macht es Gründen einfach Spaß.
Ja. Aber wie machst du das? Weil du hast gerade einen guten Punkt, an dem mir auch eine Vorbereitung durch den Kopf ging. Jetzt hast du schon eine krasse Karriere hingelegt, ne, mit TechDAX-Vorstand. Da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die das in ihrer Vita schreiben können. Und dann gründest du selber. Wie verhinderst du, dass du denkst, ich weiß es eh besser?
Ja, da, wenn man jetzt meinen Mitarbeiter fragt, ich weiß schon viel besser und bin nicht immer politisch korrekt, werde immer darauf hingewiesen, dass ich vielleicht nicht sage, das sieht ab und tief hässlich aus zum Beispiel.
Ja,
oder
ja.
Ja, dass ich neige da manchmal sehr direkt zu sein.
Direkt zu sein, ja.
Nein, grundsätzlich höre ich den Mitarbeitern zu. Sie haben auch bei mir gelernt, dass sie manchmal, wenn sie Dinge mir gesagt haben, dass ich vielleicht einen Tag später mit der Idee dann auch wiederkomme. Und das drüber nachdenken, also das Reflektieren der Gespräche ist super wichtig. Also zuhören ist das eine, verstehen das zweite, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Weil man weiß natürlich, das andere Teil, man weiß manche Dinge natürlich trotzdem schon, wie sie ausgehen.
Ja.
Wenn man aber dann den Leuten nicht den Raum gibt, das selbst zu entfalten, dann ist es auch nicht mehr die gemeinsame Idee. Und das ist eine echte Herausforderung, fällt mir auch sehr schwer, gerade wenn wir unter Druck stehen,
ja.
Weil man kennt ja irgendwie den Weg, man weiß,
ja.
wo das Tor steht.
Ja.
Und dann muss man das zurücknehmen. Aber da Offenheit der Mitarbeiter hilft sehr. Bin da auch nicht, also freue mich immer, wenn Mitarbeiter auch Kontra geben,
ja.
Auch wenn es im Moment manchmal anstrengend ist.
Ja.
Ich glaube, das geht einfach nur mit wirklicher Einstellung und zu sagen, die Kritik der Mitarbeiter ist gut und wir haben auch kein Problem, dass man ein bisschen lauter wird. Wir sind schon emotional in unseren Themen, aber das muss man halt auch akzeptieren. Da muss man auch wirklich dann noch sagen, sein Ego zurückschalten. Und ich sage den Mitarbeitern immer, solange wir diskutieren, sind wir auf einer Ebene. Wenn ich sage, das ist eine Entscheidung, dann habe ich das entschieden.
Ja.
Aber das Problem ist, Mitarbeiter verstehen immer eine Aussage als Entscheidung.
Ja.
Und manchmal diskutiere ich nur. Und das ist, also sage ich ganz vielen Meetings immer wieder, zu sagen, bis ich entscheide, sind wir genau in einer Ebene in der Diskussion.
Ja.
Das hilft sehr. Und natürlich muss den Leuten auch zeigen, dass man es ernst meint.
Ja. Ja. Okay, also ich glaube, dieses Rahmenstecken, ne? Dieses, wir haben früher im Vertrieb immer gesagt, du kannst mit dem Kunden alles machen, du musst ihm nur vorher sagen. Und so habe ich es dann auch später mit Mitarbeitern, ich habe auch Teams gehabt mit 30 Leuten und dann habe ich immer gesagt, okay, wir machen jetzt das, ihr könnt jetzt, das ist der Freiraum oder das ist der, in dem man sich bewegen kann, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen oder wo ich eine Entscheidung treffe. Ich glaube, das ist eine wichtige Kommunikation. Was würdest du vielleicht noch jungen Gründern mitgeben? Ich meine, wir kommen gleich nochmal auf Spinlab zu sprechen, aber wir sitzen ja jetzt hier und wenn ich mich umgucke, gibt es halt auch eine Menge junge Leute, die hier, die natürlich die Firmen gründen, die irgendwie Anfang 20 sind, Mitte 20 sind, vielleicht vorher nur studiert, also nur in Anführungsstrichen, also selber nicht in Managementfunktionen waren oder Führungskräfte waren, sondern haben eine geile Idee, legen los, gründen vielleicht mit Leuten, die sie mögen und dann stellen sie die ersten Leute ein und kriegen Kontra oder keine Ahnung. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das waren Sachen, die waren retrospektiv auch gut gemacht und manche waren vielleicht, hätte man optimieren können?
Das ist natürlich super schwierig, weil der Weg, die ersten Mitarbeiter sind immer noch einfach. Das ist ja, die ersten kommen dazu, die führt man durch Vorbild, das geht sehr, sehr gut. Spannend wird es dann so, wenn es dann so die 10 Mitarbeiter übersteigt,
ja.
Wo man plötzlich mehr jede Sache überblicken kann,
ja.
Und auch Mitarbeiter hat, die nicht immer so mitziehen, wie man es erwartet. Und auch das ist das war für mich eins der Hauptthemen, dass nicht jeder der absolute Leistungsträger sein kann. Und auch ein Team braucht auch einfach Leute, die nicht den Anspruch haben. Das gehört auch dazu.
Kann auch nicht alle Häuptling sein.
Genau, und man erwartet natürlich, und ich glaube, eine Sache ist sehr, sehr wichtig, beim Einstellen von Mitarbeitern, weil man sollte nicht immer dieselbe Art von Person suchen. Und dass man neigt ja auch dazu, was gut geklappt hat, zu wiederholen. Das ist gerade beim Mitarbeitereinstellen ein Riesenthema,
ja.
Weil man verliert dann ganz, ganz viel und häufig auch, der eine funktioniert nicht mehr, weil der andere genauso ist.
Ja.
Und das ist aber eine Schwierigkeit, weil man ist natürlich, als Mensch neigt man dazu, Dinge zu machen, wo man sich wohlfühlt.
Ja.
Und da immer die Empfehlung, auch mal die etwas merkwürdig anders vorkommen, einfach mal mit denen es zu probieren.
Ja.
Weil das Schlimmste, was passieren kann, das nicht klappt.
Ja.
Und dann die wichtige Erkenntnis ist, wenn man merkt, es klappt nicht, nicht zu lange zu probieren.
Schnelle Entscheidung.
Weil das schadet nicht nur dem Unternehmen, das schadet auch den anderen, den Mitarbeitern.
Ja, ja, das ist.
Das vergisst man immer, dass das auch für die nicht gut ist.
Ja. Es ist dieser eine schlechte Apfel im Korb, ne? Dann,
ja, genau.
Das färbt uns bald auf die anderen ab.
Genau, aber selbst für den Apfel ist das ein Problem, weil der fühlt sich auch nicht wohl.
Ja, ja, natürlich.
Das ist ja dieser Punkt, was man immer vergisst, ne? Man will den Gefallen tun, man tut aber niemandem Gefallen, wenn man ihn irgendwie durchschleift.
Ja.
Das Gefühl mag keiner.
Ja. Hast du irgendeine Systematik, die du nutzt, wo du sagst, hey, wir haben da, keine Ahnung, wir nutzen da regelmäßig irgendein Tool oder ist es einfach Bauchgefühl und jetzt in dem Fall jetzt bei dir jetzt nach vielen Jahren auch Erfahrung einfach?
Da kommt natürlich viel Erfahrung, viel Bauchgefühl dazu. Wir haben ein paar Zahlen. Also wichtig ist, wenn man Kennzahlen hat, sollten es nicht zu viele sein, weil sonst hat man Daten, die einen auch keine Aussage mehr liefern. Ja. Wir achten natürlich je nach Bereich, ja, bei den draußen beim Kunden achtet man natürlich auf die Zeiten, bei Kundenzeiten abrechenbar, nicht abrechenbar, bei den Entwicklern darauf, sind die Ziele und wie viel hat man eigentlich gemacht und ist es möglich, es zu machen, aber es ist ganz, ganz viel Bauchgefühl. Also, und das ist, glaube ich, auch, mal gucken, wann die KI dabei helfen kann, weil das ist das, was man jetzt bis jetzt natürlich ohne KI mache. Ich zwinge mich, zwinge in Anführungszeichen, weil das ist eine Zeitfrage, mit jedem Mitarbeiter auch einmal formal im Jahr direkt selbst zu sprechen, auch wenn Teil der Verantwortung dann die mit meine Mitvorstände auch haben oder ja. Teamleiter haben. Aber dieses mit den Leuten sprechen, ich zwinge mich auch dazu und deshalb immer zwingen, weil ich mache es gerne mittlerweile auch, aber trotzdem ist es eine Zeitfrage. Genau. Ja. Wenn ich morgens ins Büro komme, dann auch einfach durch jedes Büro einmal durchzulaufen, die Leute mal von der Arbeit abzuhalten, das Gespräch zwischendrin, das ist ja bei vielen, ist das ja sehr verpönt. Ha? Aber ich glaube, dass ich lerne da viel mehr, als wenn ich da formale Gespräche führe. Ja. Und das kann ich auch immer jedem empfehlen, die Zeit sich zu nehmen, ja. um einfach mit jedem mal informell einfach nebenher zu reden, ja. die Leute kennenzulernen, weil manchmal lernt man auch, warum es vielleicht manchmal nicht so richtig funktioniert. Ja. Das liegt nicht immer an der Firma. Manchmal gibt es auch private Themen.
Richtig, auf jeden Fall.
Und auch wenn eine Firma keine Familie ist, aber irgendwie ist es dann trotzdem eine.
Ja, ich bin auch gar kein Fan von dem Satz, es ist ein Team. Ja,
genau.
Und keine Familie, das ist ein Unterschied. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Punkt. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, was jetzt bei dir mit 70 Mitarbeitern ist schon was anderes, als wenn du 5 Mitarbeiter im Startup gegründet und hängst eh den ganzen Tag zusammen rum, weil du musst, irgendwann kommt der Punkt, gibt's auch, ich muss das nochmal googeln, ich habe das letzte Mal schon erzählt gehabt, es gibt so ein japanisches Prinzip, dass die Manager quasi gezwungen werden, in einem bestimmten Zeitrhythmus einmal durch die Produktion zu laufen und sich dann anzugucken, nicht nur auf einer Excel-Tabelle oder auf einem theoretischen Plan zu entscheiden, sondern wirklich zu sehen, was passiert da vor Ort.
Ja, das ist super, super hilfreich. Und jetzt auch die Leute, die kennen einen und das macht es viel leichter, weil es ist leichter, um jemanden zu schimpfen, den man halt nur aus einem Teams-Meeting kennt.
Ja, definitiv. Eine neugierige Frage, weil du es gerade erwähnt hast, KPIs. Was sind, also zwei Fragen eigentlich. Die erste Frage ist, weil du Softwareentwickler angesprochen hast und das immer wieder eine Diskussion war aus meiner Vergangenheit auch noch, welche KPIs lege ich an bei Softwareentwicklern? Weil die Zeile Code wahrscheinlich nicht. Aber was hast du da?
Ja, wir haben eine geschaffen, also wenn das, sagen wir mal, der theoretische Entwicklertag, wir bewerten die Features mit diesen, wie viel braucht ein durchschnittlicher Entwickler, um das umzusetzen. Ja. Und dann versuchen wir es halbwegs in den Rahmen zu machen. Wir mal gucken aber dann nicht extrem rückwirkend drauf, weil man natürlich dann häufig ein Feature, was dann komplex geworden ist, die ganze Statistik zerhaut, sondern eher an der Vorplanung. Ja. Und sonst, die ganze Firma ist an unseren Zielen ausgerichtet, die wir mit Kunden haben. Wir haben mit unseren Kunden Modulziele. Das heißt, wenn wir die erreichen, daraus berechnet sich auch zum Beispiel die ganze variablen Anteil. Ja, und wir versuchen alles daraus auszurichten, wo wir Geld von außen zu bekommen, wo wir Chancen haben, das auch auf die Mitarbeiter. Und damit können die Mitarbeiter auch über 100% Zielerreichung damit produzieren, aber auch nur, wenn die Firma 100%. Ja. Wir hatten auch individuelle Ziele probiert, auch in der Vergangenheit. Wir hatten es bei Levelbit auch wieder probiert. Es ist halt immer, also man versucht es fair zu machen, es ist nie.
Naja,
die das Prinzip verstehen, die sind deutlich besser. Das heißt nicht, dass die wirklich das Ziel erreicht haben, sondern die haben es einfach verstanden, wie man es misst.
Ja, und es ist super schwer objektivierbar. Gewinn oder Umsatz am Ende und Ziele, die auf die ganze Firma einzahlen, das ist halt objektivierbar. Punkt.
Das ist genau so. Und das ist am Ende auch das Beste. Und ja, natürlich hat man das Gefühl, dass man einen oder anderen durchfüttert, in Anführungszeichen. Ne? Aber so ist es halt auch nicht, weil, wie gesagt, nicht jeder, also man kann manche Leistungen im Team nicht messen.
Ja.
Man hat ja immer bei der WM 2014, ne, Podolski, die Leistung der Kabine scheint viel zum WM-Titel beigetragen zu haben.
Ja.
Und er hat kein Tor geschossen.
Ja. Naja, natürlich. Also deswegen ist das schwer zu objektivieren. Aber wie ist das mit Sales?
Sales funktioniert auch rein bei uns von natürlich wir messen vor allen Dingen den wiederkehrenden Umsatz, so wie halt jedes Softwareunternehmen, also das Wichtigste ist der wiederkehrende Umsatz. Und auch da, klar, wir gucken, wie viele Leads haben wir, wissen ungefähr, was rauskommt. Wir haben eine relativ gute Quote, weil wir in dem Markt wirklich schon bekannt sind.
Ja.
Aber da gibt es ja nicht so viel. Ne? Wie viel habe ich Leads, wie viel habe ich daraus Opportunities gemacht, wie viel habe ich abgeschlossen, was heißt das in Euro?
Ja.
Viel mehr kann man nicht machen.
Ja.
Und die Gefahr ist natürlich immer, dass man zu spät anfängt. Ja, bei Vertrieb ist natürlich das Gesetz der großen Zahlen. Man findet immer einen, der kauft, wenn man genügend Leute angesprochen hat.
Ja.
Da ist tatsächlich, und da achten wir schon, dass eine gewisse auch Quantität da ist, weil Qualität alleine hilft dem Vertrieb nicht.
Genau, das Gesetz der großen Zahl, wie du schon sagst. Ja. Und ich meine, am Ende, wenn du ein Produkt baust, was keiner kauft, dann solltest du das schnellstmöglich rauskriegen, ob das so ist oder nicht.
Ja, genau. Und da haben wir den großen Vorteil, unsere Kunden helfen uns gern beim Vertrieb, weil das ist ja wiederum der Produktbeirat, der darauf einzahlt,
ja,
weil das ist natürlich auch deren Produkt.
Ja.
Und unsere Kunden haben ein großes Interesse, dass es uns lange gibt.
Naja.
Das war auch ein Teil der Vereinbarung.
Ja.
Natürlich haben die immer Angst, wenn ihr mehr Kunden habt, dann sind die nicht mehr wichtig. Oder könnt ihr es überhaupt stemmen? Und trotzdem haben wir dieses Interesse bei den Kunden sehr tief verwurzelt. Nicht, weil sie davon was abbekommen, sondern vor allen Dingen, weil die wissen, dass mehr Kunden bessere Produkte ermöglichen. Und Softwareentwicklung ist heute deutlich teurer als vor 20 Jahren.
Ja.
Cybersecurity, Riesenthema.
Ja.
Viel probieren im Bereich AI und das probieren.
Ja.
Und das muss jeder wissen, dass man heute, früher konnten ein, zwei Leute ein tolles Produkt bauen. Das ist heute schon viel schwieriger geworden.
Ja, das glaube ich sofort. Okay, ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken hier, aber es ist ja schön am Plaudern sind. Jetzt sind wir schon so tief in manche Themen gerade drin gewesen und alles natürlich aufgrund der Erfahrung, die du auch hast. Und jetzt habe ich ja eigentlich schon gesagt, wir sitzen heute hier im Spinlab, im Accelerator-Programm. Ihr habt euch seid mit in dieses Programm gekommen. Warum?
Ja, das hat so drei wesentliche Gründe. Nummer eins war es mir auch wichtig, mich wieder tiefer hier in der Region Leipzig zu vernetzen und zu verwurzeln. Da ist natürlich Spinlab eine tolle ja, Angelegenheit. Das zweite ist, Spinlab hat tolle Menschen, die einfach auch, wo man sagt, hey, macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Und wenn man die Chance hat, sollte man die nutzen. Und dann das dritte ist natürlich super hilfreich, auch die Feedbacks zu bekommen. Weil natürlich das, was ich über viele Jahre gemacht habe, ist natürlich auch eingefahren. Und ja, ich habe da auch schon Kritiken gehört, die mir nicht gefallen haben. Und wenn man darüber geschlafen hat, sind die hilfreich. Und diese Schärfung und dieser Fokus, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, da hilft uns das massiv. Wir können ja irgendwie alles.
Ja.
Problem, alles zu können, hilft halt nicht. Man muss mal die Dinge einfach machen.
Ja.
Und deshalb tolles Programm. Und ich glaube auch, dass das eine Auszeit ist. Ich glaube auch, dass diese Programme, und das wird ein bisschen unterschätzt, auch für diese Phase super interessant sind, weil natürlich jede Phase hat so seine eigene Herausforderung.
Ja.
Und da ist es dieses Thema Mentoren, Strich, auch manchmal einfach nur jemanden, mit dem man redet. Weil manchmal hilft es ja nur reden, weil da kommt man selbst auf das Thema.
Ja.
Super, super hilft.
Ja, der Austausch dann auch mit, also bei dir da wahrscheinlich mal ein bisschen die Inspiration von Leuten, die halt irgendwie 20 Jahre jünger sind und gerade gründen, dann doch nochmal Dinge anders sehen oder die Generation auch nochmal besser erklären, keine Ahnung.
Ja, und ich gebe auch gerne Dinge weiter an die, weil das ist ja der andere Teil. Ich glaube, in diesem Programm soll ja auch nicht nur Spinlab Dinge weitergeben, sondern
lernen voneinander,
die Gründer unter sich.
Ja.
Da hat man, glaube ich, viel zu erzählen und manchmal denke ich mir auch, Mensch, ihr seid noch nicht so verkopft wie wir, ja, weil man lernt natürlich immer, was nicht geht in den Jahren.
Ja, ja,
und deshalb, also, und natürlich die Energie, die dann ausgestrahlt wird, super, 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 super gut für alle.
Ja. Ich würde noch eine Frage zum Thema Netzwerken so generell, weil du es ganz am Anfang schon mal angesprochen hast. Jetzt ist natürlich so ein kuratiertes Programm, macht es vieles einfacher, aber hast du noch so ein, zwei Sachen, die du über die Jahre gelernt hast, dass man nicht immer nur auf seinen eigenen Vorteil schaut, sondern auch auf den Vorteil des anderen? Dann gibt es noch so Dinge, wo du sagst, das sind sinnvolle Netzwerkdinge und das sind vielleicht weniger sinnvolle, oder?
Ja, also. Ja, man muss halt dummerweise zu Veranstaltungen gehen. Ich mag das ja persönlich nicht zu sehr, nicht jeden Tag und muss gucken, dass man auch die richtige Menge hat.
Ja.
Aber was natürlich hilft, sind, sagen wir, sein Netzwerk, also selbst weiterzugeben, wenn man das Netzwerk des anderen bekommt. Es gibt Veranstaltungen, also die besten Veranstaltungen waren die, wo ich mit den wenigsten Erwartungen reingegangen bin. Und dieses Vernetzen heißt halt einfach wirklich hingehen ohne Erwartung. Und ohne, dass ich was verkaufen möchte, weil nur so entstehen die Netzwerke. Und das hat für mich, weil ich schalte relativ schnell Vertriebsmodus. Und dafür ist das Netzwerk nicht da.
Ja.
Das entsteht automatisch. Und den Ratschlag kann ich nur jedem geben, dass man sich diese Abende mal anschauen soll. Und war letztens jetzt hier bei Wirtschaft trifft Kunst und Kultur in Leipzig im Gewandhaus.
Ja.
Und war, hatte ja sehr niedrige Erwartungen und tolle Menschen, auch Künstler kennengelernt, die natürlich auch nochmal das Thema aufmachen und dann auch den Punkt Event-Ideen, wie kann man die einbinden? Und die haben natürlich noch einen ganz anderen Blick.
Ja.
Und klar, bei denen ist natürlich, ja, die überlegen natürlich, wie kann man Geld verdienen? Da kann man natürlich auch sagen, wie schafft man das aus Kunst auch ein, am Ende müssen Leute ja irgendwas bezahlen dafür.
Ja,
und wie gesagt, hilft total. Also einfach hingehen, offen sein, ohne Erwartung, das macht Netzwerk aus.
Ja. Sehr gut. Dann, ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich bin fasziniert von dem, was du bisher gemacht hast. Ich finde es, also zieh da wirklich einen Hut vor, diese Reflexion zu sagen, ich habe schon so viele Dinge gemacht und bin trotzdem bereit, immer irgendwie neue Sachen zu lernen. Finde ich sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt nach vorne schaust, Level Build, wie geht's da weiter? Was ist das große Ziel? Gibt es einen Nordstern, den ihr beschreibt? Oder?
Ja, na, für uns ist ja klar, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, um auch die Branche, einfach das Bauen an sich bezahlbar zu machen, dann dürfen wir nicht irrelevant sein. Das heißt, wir müssen eine bestimmte Größe erreichen und das ist genau das Ziel. Wir wollen einer der wichtigen Player auf dem Markt sein. Wir werden auch internationalisieren. Das wird die nächste Herausforderung werden an der Stelle. Es bleibt auf jeden Fall spannend und für uns, und das ist eins der großen Ziele, zu sagen, wir wollen in Sachsen einen Marktführer haben, wo die IP auch in Sachsen ist. Deshalb sagen wir, wir sind unabhängig, wir sind Eigentümer geführt, wir sind heute profitabel und das wollen wir bleiben. Und wir sind nicht dazu gedacht, zum Verkauf zu werden.
Ja.
Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Unser Wettbewerb ist ja vor allen Dingen US-Unternehmen und wir können mit denen konkurrieren. Das ist die wichtigste Aussage und können hier in Sachsen tolle Dinge schaffen.
Sehr gut. European Sovereignty.
Das ist die große Chance. Also die Tür wurde ja weit geöffnet, um darauf auch erfolgreich zu sein.
Ja. Vielleicht ist das noch eine Neugierfrage oder eine Frage dazu, weil du das so ansprichst. Was denkst du, was ist notwendig jetzt für ein Unternehmen? Du hast ja gerade gesagt, aus Sachsen, wir wollen unabhängig bleiben, wir wollen trotzdem Marktführer. Also woher nimmst du die, oder was würdest du sagen, was sind die entscheidenden Zutaten, die du dafür brauchst, um das tatsächlich zu erreichen?
Klar, ne? Das Erste ist natürlich, muss man irgendwie bei seinen Kunden erfolgreich sein, muss Geld verdienen. Das ist die erste Zutat.
Ja.
Die zweite ist das Thema Fachkräfte, weil ist natürlich, man muss erstens auf dem Markt bekannt sein.
Ja.
Das Zweite muss ich natürlich ausschauen, wo gibt es Möglichkeiten, auch weitere Fachkräfte zu gewinnen.
Ja.
Und das dritte Thema, Netzwerk und Gemeinsamkeit. Deshalb haben wir auch gesagt, wir brauchen in Sachsen, um wahrgenommen zu werden, werden wir ein Digitalverband gemeinsam gründen mit anderen großen sächsischen Playern. Weil Sachsen hat ja das Problem, dass es ja auch von außen eher negativ wahrgenommen wird.
Leider.
Man sieht gar nicht, was es für tolle Unternehmen gibt. Und das liegt daran, weil die Unternehmen halt zwar tolle Unternehmen sind, aber keine Leuchttürme im Sinne von deutschlandweiter, internationaler Sichtbarkeit. Aber das gemeinsam zu kriegen, wird jedem hier auf dem Markt auch helfen.
Ja.
Und manchmal muss man auch so ein bisschen die falsche Bescheidenheit ablegen. Weil wir sind ja sehr bescheiden bei unseren Erfolgen. Man muss manchmal seine Erfolge auch kommunizieren.
Ja.
Und dafür ist es auch da, das gemeinsam nach außen zu kommunizieren. Und weil der Wettbewerb hier auf dem Markt, der ist gut, den brauchen wir. Weil wir nur dann besser, wenn auch neben uns ähnlich erfolgreich Unternehmen sind.
Ja. Sehr spannend. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen was zu hören. Wenn das ins Leben gerufen ist, können wir uns einfach nochmal treffen.
Am 1.4. ist die Veranstaltung.
Sehr gut.
Der Ministerpräsident hat sich angesagt, um dort gemeinsam auch das auf den Weg zu bringen.
Cool, sehr gut. Wo ist die Veranstaltung?
Hier in Leipzig.
In Leipzig?
Genau.
Sehr schön. Prima. Dann, da werden wir uns bestimmt sehen. Das trage ich mir auf jeden Fall gleich noch ein. Und vielleicht haben wir danach nochmal die Gelegenheit, tatsächlich mal eine Folge dazu zu machen. Finde ich auch sehr interessant. Und dann, von unserer Seite oder von meiner Seite natürlich jetzt hier drücke ich alle Daumen. Viel Erfolg. Ich glaube, kann nicht viel schief gehen, so wie du es beschrieben hast.
Es wird viel schief gehen. Am Ende wird alles gut.
Sehr gut. Genau. Prima. Dann, also wie gesagt, vielen Dank dir, Michael, für die Insights. Und toi, toi, toi. Und du kommst aber auch nicht raus hier. Und im wahrsten Sinne des Wortes raus aus der Box, aus unserer Telefonbox hier, nicht ohne die drei Fragen zu beantworten.
Ich habe es befürchtet.
und zwar, los geht's. Also, ohne welche drei Tools kannst du nicht arbeiten?
Ich bin ja super langweilig. Ja. Ich brauche mein Handy, eine Powerbank und eine Sonnenbrille, dass ich draußen keine Migräne bekomme, wenn es so sonnig ist.
Ah, okay. Die Sonnenbrille hat man, glaube ich, noch nicht als Tool. Von daher, das nehmen wir schon mal mit auf. Sehr gut. Dann die zweite Frage. Welche Anschaffung unter 100 Euro hast du zuletzt gemacht, die du unbedingt erzählen musst?
Ja, viel zu viele Sonnenbrillen,
Na.
weil ich meine Sonnenbrillen ständig verliere oder mich draufsetze. Deshalb habe ich mich entschieden, keine teuren mehr zu nehmen, sondern sehr, sehr viele.
Okay.
Und nicht nur eine habe ich da gekauft. In Summe war es vielleicht dann doch im letzten Jahr über 100 Euro.
Dann, das hat man glaube ich auch jetzt noch nicht. Aber dann letzte Frage. Welches Buch, ich hatte dir vorhin reingeschrieben, welches Büro, aber es war einfach ein Schreibfehler. Also welches Buch verschenkst du am meisten oder empfiehlst du am meisten?
Ja, naja, das ist ja, es kann man hier gar nicht eingestehen, dass ich mein ganzes Leben noch kein Buch gelesen habe.
Was?
Genau, aber klar, also Hörbücher sind dann eher der Punkt.
Die zählen auch, Hörbücher.
Die zählen auch, genau. Ja, und da die kurze Geschichte der Menschheit ist ganz, ganz toll, empfehle ich jeden weiter.
Sehr gut.
Weil man lernt natürlich auch so ein bisschen, warum Menschen so sind, wie sie sind und das und warum wir so entscheiden, wie wir sind. Und sonst ist dann eher natürlich ganz viel Geschichtspodcasts. Ja? So Podcasts sind da eher mein Format, das kann man nebenher gut hören. Aber
welchen würdest du empfehlen?
Ich mag His2Go.
Okay.
Beispiel, ja, das ist super interessant. An zwei Typen sind, die sind irgendwie, machen das irgendwie gut. Man weiß gar nicht, ob man manchmal lachen oder weinen soll, wie immer so ist. Aber toll und wie sie seit Jahren machen. Ich glaube, das Entscheidende ist, so einen Podcast so ewig dran zu machen, weil seit mehreren Jahren, das ist schon eine Herausforderung, weil man verliert ja im schlimmsten Fall auch mal die Lust. Ne?
Ja.
Daran deshalb auch bei dir, ne? Hast ja schon ein paar Folgen auch hinter dir.
Ja, also tatsächlich, ich bin nicht mehr weit entfernt von Folge 100, weil ich habe ja noch einen zweiten Podcast mit einem Freund von mir. Was soll der Bums eigentlich? Kann ich auch mal ein bisschen Werbung machen hierfür. Das Dranbleiben ist es auf jeden Fall. Aber Podcast nehmen wir auf jeden Fall gerne mit in die Empfehlung mit auf. Von daher, und das Buch ist selbstverständlich eine sehr gute Empfehlung. Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Großartig. Sehr cool. Dann sind wir durch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Vielen Dank, war super. Danke.
Dann vielen Dank an alle Zuhörenden da draußen, dass ihr durchgehalten habt bis hierhin. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne mir, schreibt, kommentiert es einfach oder wir packen natürlich wie immer das LinkedIn-Profil zu dir, Michael, und zu Levelbild natürlich mit in die Beschreibung, sodass, wenn jemand Fragen hat, sich einfach gerne auch bei dir melden kann. Oder wenn er Fragen zu Levelbild hat oder Kunde werden will und den Beirat möchte, dann darf er sich auch gerne melden. Und ansonsten, toi toi toi, alles Gute und allen da draußen bis zum nächsten Mal.